Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier spricht Uwe Klima. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß beim Herrengedenken.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Sonntagabend, 19 Uhr, auf Radio Free FM in einer geraden Kalenderwoche. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine Stunde Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik, live natürlich wie immer. Herzlich willkommen im Fußballjahr 2013. Gut, hässlich, besser, heißt es in der ersten Sendung nach dem Weltuntergang. Dass Fußballprofis alle irgendwie gut sind, das versteht sich von selbst, sonst hätten sie es wohl kaum bis zum Profi gebracht. Dass aber hässliche Spieler besser sein sollen als gut aussehende, ist vermutlich nicht gerade etwas, das man als gegeben annimmt. Eine Studie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf kommt aber zu genau diesem sehr interessanten Ergebnis, mit dem ich mich heute Abend beschäftigen möchte. Durchgeführt hat die Studie zum Thema physische Attraktivität und individuelles Leistungsverhalten der Soziologe Professor Dr. Ulrich Rosa. Er und sein Team ließen das Aussehen von Fußballprofis bewerten und verglichen es mit deren sportlichen Leistungsdaten. Vor kurzem stellte Ulrich Rosa nun das Ergebnis seiner Untersuchung vor. Fazit: unattraktive Spieler sind die besseren Fußballer. Warum dies so ist und was daraus folgt, dazu werde ich Professor Rosa persönlich befragen. Gleich nach Artbreed, Weird Science und Element of Crime. Am Mikrofon übrigens Andreas Kulig.
Das Leben lief im Schweinsgalopp, die Liebe war ein Fest, der Mensch war gut.
Herrengedeck am Sonntagabend auf Radio Free FM, Artbreed, Weird Science und davor Element of Crime, damals hinter Mond. Der Mensch war gut, haben die gesungen, ja, und Fußballer, die schön sind, die sind auch gut. Jene, die hässlich sind, die sind allerdings besser. Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie, die Professor Dr. Rosa von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf durchgeführt hat. Über die Studie und ihr Ergebnis möchte ich jetzt mit Professor Rosa persönlich sprechen. Einen schönen guten Abend, Herr Rosa. Willkommen im Herrengedeck.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Kulig.
Ja, Herr Rosa, kommen wir doch gleich mal zur Sache. Um was geht es denn in Ihrer Studie physische Attraktivität und Leistungsverhalten genau? Und was war Ihre Arbeitsthese?
Ja, wie der Titel schon sagt, geht es genau um diese Fragestellung, ob die äußere Anmutung einer Person Einfluss auf ihr Leistungsverhalten oder ihre Leistungsbereitschaft hat. Und unsere Arbeitsthese war eigentlich eher eine Arbeitsfrage, weil es gibt aus der Forschungsliteratur einerseits Argumente, dass die besser Aussehenden mehr leisten können und möglicherweise dann eben auch mehr leisten. Andersrum wissen wir aus vielen Studien, dass gut aussehende Personen einen systematischen Wettbewerbsvorteil haben und sich gar nicht so sehr anstrengen müssen, um gute Bewertungen zu bekommen. Und unsere Frage war in der Studie herauszufinden, was denn nun eigentlich gilt. Sind die Schönen die Leistungsstärkeren oder sind das die weniger Attraktiven?
Wann haben Sie die Studie denn durchgeführt?
Begonnen haben wir im Jahr 2007, 2008 mit der Sammlung von Daten und die erste Veröffentlichung der Auswertung hat dann 2010 stattgefunden. Seitdem arbeiten wir auch weiter mit den Daten.
Jan, was ist jetzt das Ergebnis, das Sie bisher erreicht haben?
Das bisherige Ergebnis ist, dass unattraktive Spieler tatsächlich die leistungsstärkeren Spieler sind und attraktive eben bis zu einem gewissen Grad sich auf ihrem guten Aussehen ausruhen.
Jetzt ist es so, also zumindest ich finde das ja jetzt nicht eine alltägliche Idee, dass man sagt, man untersucht jetzt die Attraktivität und auch gerade von Fußballern. Wie kam denn die Idee zu der Untersuchung auch im Rahmen von dem Gedanken, dass man eben Fußballer nimmt, zustande?
Der Punkt ist eigentlich, dass es sehr schwer ist, objektiv Leistung zu messen und vor allen Dingen, also nicht nur, weil es schwierig ist, die Leistung selbst zu messen, sondern weil die Umstände, unter denen Leistung erbracht wird, immer sehr stark variieren. Und da bietet sich der Fußball einfach an, weil man hat eine standardisierte Situation, man hat sehr klare Regeln, denen alle Spieler in dem Fall halt unterworfen sind. Und das Schöne ist auch, die Leistung wird durch die Empire-AG bei jedem Fußballspiel der Fußball-Bundesliga sehr objektiv gemessen.
Die Empire-AG, das muss man noch sagen, die messen also alle Leistungsdaten von allen Fußballern. Und das heißt, sie hatten dann demnach darauf Zugriff.
Ja, also die Empire AG hat sich natürlich dafür bezahlen lassen, aber es ist ein anerkanntes Verfahren, das zum Beispiel eben auch Sportjournalisten nutzen, das aber auch von den Vereinen selbst genutzt wird. Da sitzen bei jedem Fußballspiel zwei sogenannte Scouts im Stadion und beobachten das Spiel und kodieren die Leistung jedes einzelnen Spielers anhand eines vorgefertigten Schemas. Und da können pro Spieler bzw. Spielposition bis zu 20 Einzelmerkmale kodiert werden und später werden dann anhand von Videoaufzeichnungen die Kodierung validiert durch zwei andere unabhängige Beobachter. Und das Ganze wird dann in ein Punktesystem umgerechnet und das bietet den großen Vorteil, dass man zum Beispiel auch das spielerische Verhalten eines Abwehrspielers mit dem eines Stürmers oder vielleicht eher Leistung eines Torwarts mit der eines Mittelfeldspielers vergleichen kann.
Und wie ist jetzt die Arbeit an der Studie dann genau abgelaufen?
Konkret haben wir damit begonnen, dass wir in der Saison 2007, 2008 zum einen die Merkmale zu allen Bundesliga-Profis der ersten Bundesliga gesammelt haben, also zum Beispiel Alter, zum Beispiel auch bisherige Spielposition, bisherige Spielerfahrung, durchschnittliche Leistungsbewertungen, uns dann auch die Daten der Empire AG besorgt haben und schließlich aus dem Internet Porträtfotografien der Fußballer heruntergeladen haben, die wir in einen Online-Fragebogen eingepflegt haben und der dann von sogenannten Ratern beurteilt worden ist hinsichtlich der Attraktivität, weil das war ja die Variable, die uns besonders interessiert.
Bin ich da jetzt richtig informiert, dass diese Rater ausschließlich männlich waren und keine Frauen teilgenommen haben oder habe ich das falsch gelesen?
Nee, das haben Sie richtig gelesen. Also im Grundsatz wäre es nicht so wichtig gewesen. Wir wollten allerdings den typischen Fan in Anführungszeichen abbilden. Das heißt, diejenigen, die üblicherweise Fußballspiel dominieren, beziehungsweise das Publikum des Fußballspiels dominieren und haben uns deswegen auf männliche Rater konzentriert. Wir hätten aber genauso gut auch weibliche Personen mit einbeziehen können. Wir hätten die Studie theoretisch sogar auch mit Ratern aus dem Urwald durchführen können, die noch nie was von Fußball gehört haben. Hier ging es schlicht und ergreifend nur um den Punkt, dass wir später bei möglichen Gutachtern, Zeitschriftengutachtern Kritik im Vorfeld ausräumen wollen.
Aber jetzt liegt doch Schönheit bekanntlich im Auge des Betrachters. Ist Attraktivität da überhaupt messbar?
Ja, das glauben viele Leute, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegen würde. Das gilt auch in gewissen sehr engen Grenzen. Wir alle haben unsere Geschmackspräferenzen, was das Aussehen angeht. Der eine mag lieber rote Haare, die andere mag lieber blonde Haare. Aber grundsätzlich haben wir doch alle eine sehr ähnliche Meinung, welche Personen attraktiv sind und welche Personen eher unattraktiv sind. Also zum Beispiel George Clooney würden alle Menschen relativ attraktiv einschätzen. Die Urteile würden dann nur geringfügig variieren, während zum Beispiel eine Person wie Didi Hallerforn, der das ja auch gerne von sich selbst zugibt, von den meisten Menschen doch eben als sehr unattraktiv oder erheblich unattraktiver wahrgenommen würde. Man spricht ja auch von dem sogenannten Attraktivitätskonsens und der macht es eben möglich, Attraktivität einer Person objektiv zu messen durch die Urteile von Einzelratern, die man dann zu einem Mittelwert verrechnet.
hatten diese Rater aber nur Porträtfotos. Das habe ich richtig verstanden. Genau. Also es waren keine Ganzkörperaufnahmen. Ne?
Nein, das ist auch gar nicht erforderlich, weil im Regelfall die Gesichtsattraktivität mit der Körperattraktivität sehr stark korreliert. Das hat zum einen was damit zu tun, dass zum Beispiel Fettansatz, der sich sehr negativ auf Attraktivität auswirkt, sowohl bei einem Ganzkörperbild zu sehen ist, wie auch im Gesicht, das berüchtigte Doppelkinn halt und die Pausbacken. Und zum anderen ist es so, wer eben normalerweise ein attraktives Gesicht hat, hat auch aus anderen Gründen, weil es oftmals genetisch beeinflusst ist, eben auch einen attraktiven Körper. Das gilt auch für beide Geschlechter.
Und welche Maßstäbe haben Sie jetzt angelegt, um die Attraktivität zu messen? Sie hatten ja wahrscheinlich eine Skala oder ähnliches, um das rauszufinden.
Genau, im Prinzip geht das sehr simpel. Also man zeigt die Porträtfotografien und bittet dann die Rater spontan ein Attraktivitätsurteil auf einer 7-stufigen Skala abzugeben. Und normalerweise reicht es, das haben Kollegen an der Uni Saarbrücken untersucht, wenn man etwa so 1 bis 2 Dutzend Rater-Urteile hat, dann hat man schon so eine stabile Messung, dass man auch mit 10.000 Urteilen kaum zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Und anschließend braucht man nur noch das arithmetische Mittel bilden, so wie man das auch von den Schulnoten kennt, wenn man sich die Durchschnittsnote des Zeugnisses ausrechnet.
Ja, und wer hier besonders gut abgeschnitten hat, darüber sprechen wir gleich weiter. Vorher machen wir etwas Musik, hören Grizzly Bear mit dem Song About Face und die Dirty Pretty Things mit Wondering. Also, bis gleich. Zurück beim Herrengedeck Fußballkultur mit Musik mit dem Soziologieprofessor Ulrich Roser, der den Zusammenhang von Attraktivität und Leistungsfähigkeit bei Fußballern gemessen hat und dazu eine Studie veröffentlicht. Ja, Herr Roser, jetzt würde mich noch interessieren, wir waren vorhin bei den Maßstäben stehen geblieben. Gibt es denn so etwas wie einen mathematischen Maßstab oder eine Art Formel, dass man sagen kann, das und das finden Menschen attraktiv?
Also es gibt nicht die Schönheitsformel schlechthin, man kennt aber einige Merkmale, die das, die Attraktivitätsbewertung positiv beeinflussen. Dazu gehört zum Beispiel grundsätzlich ein symmetrisches Gesicht, dass man, wenn man sich eine Längsachse durchs Gesicht vorstellt, man die linke Gesichtshälfte auf die rechte spiegeln könnte und alles wäre am selben Platz quasi. Das kann man natürlich vermessen. Für Männer ist es ganz wichtig, ein markantes Kinn zu haben. Auch das kann man natürlich vermessen. Man kann zum Beispiel auch vermessen, ob jemand einen besonders starken Fettansatz hat. All das würde gehen, aber die Attraktivität ist halt mehr als die Summe der Einzelteile, die man mathematisch bestimmen kann.
Ja, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wer waren denn die attraktivsten Spieler im Durchschnitt in Ihrer Studie?
Also besonders gut abgeschnitten hat Markus Daun damals, der war zu der Zeit beim MSV Duisburg gespielt, ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, in Düsseldorf und er hat einen Attraktivitätsscore von 3,95 auf unserer Skala bekommen. Recht gut abgeschnitten haben auch noch Adam Botzek und Markus Neumeier, alle beide auch MSV Duisburg. Marein hat gut abgeschnitten, damals VfL Bochum und Finn Bartels von Hansa Rostock, damals auch noch erste Bundesliga.
Und kann man auch etwas zu den unattraktivsten Spielern sagen?
Das könnte man, aber da bitte ich um Verständnis, dass man das aus Datenschutzgründen natürlich nicht via Radio machen kann. Wir haben natürlich auch für alle anderen Spieler die Attraktivitätsscores, aber die können wir einfach nicht öffentlich publik machen.
Dann lassen Sie uns doch mal weitergehen zur Frage, warum überhaupt Attraktivität die Leistung beeinflusst, also beziehungsweise eine hohe Attraktivität offensichtlich einen negativen Einfluss auf Leistung hat.
Das hat sehr viel mit dem sogenannten Schönheitsstereotyp zu tun. und mit dem sogenannten Glamour-Effekt. Das sind zwei Mechanismen, die aus der Attraktivitätsforschung gut bekannt sind. Das Schönheitsstereotyp bedeutet, dass wir attraktiven Menschen andere positive Persönlichkeitseigenschaften zuschreiben. Das machen wir ganz automatisch, ohne drüber nachzudenken. Wir halten die für fleißiger, intelligenter, kreativer, empathischer und. Also alles an positiven Eigenschaften, was man sich vorstellen kann, neigen wir dazu, ihnen zuzuschreiben. Und umgekehrt neigen wir eben dazu, unattraktiven Menschen weniger häufig positive Eigenschaften zuzuschreiben. Und wenn dann nun zwei Personen uns begegnen, dann gehen wir ganz automatisch davon aus, dass die attraktivere Person mehr leistet. Was umgekehrt bedeutet, um unsere Erwartungen zu erfüllen, braucht die attraktive Person weniger zu leisten. Zweiter wichtiger Punkt ist der sogenannte Glamour-Effekt, der dazu führt, dass Fehlverhalten oder Fehler attraktiver Personen eher verziehen werden. Also wir neigen dazu, bei attraktiven Personen die Schuld bei anderen zu suchen oder die Schwere des Fehlers zu relativieren. Also nehmen wir mal das Beispiel Fußball, jemand hat einen Elfmeter verschossen, da hat er dann halt einen schlechten Tag gehabt oder der Torwart war halt besonders gut oder er hat einfach Pech gehabt. Das wäre der Glamour-Effekt bei einem attraktiven Spieler. Bei einem unattraktiven Spieler würden wir halt eher davon ausgehen, dass sein eigenes Verschulden ist. Am Ende führt es jedenfalls immer dazu, dass ein attraktiver Spieler sich weniger anstrengen muss, um eine gleiche oder eine bessere Leistungsbeurteilung zu bekommen im Vergleich zu einem unattraktiven Spieler.
Verleitet dann im Umkehrschluss Schönheit zu Faulheit?
Naja, es ist kein explizites Verleiten. Ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst, dass sie hier bevorzugt werden. Aber es spielt sich halt im alltäglichen Geschehen einfach so ein. Umgekehrt werden die unattraktiveren Spieler ständig halt mehr leisten, um diese Diskriminierung zumindest ein Stück weit kompensieren zu können, ohne dass es ihnen unbedingt bewusst ist, dass sie mehr leisten müssen als ihre attraktiven Kollegen. Weil auch sie nehmen natürlich die Leistung der attraktiven Kollegen wahrscheinlich besser war, als sie tatsächlich sind.
Aber das heißt doch, wenn jetzt der unattraktive Spieler attraktiver wäre, wäre er ja vielleicht schon gar nicht mehr so stark.
Durchaus. Also wenn das von vornherein also wäre oder wenn es ein schleichender Prozess wäre, dann würde er möglicherweise auch sukzessive sein Leistungsverhalten anpassen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, man würde ihn aber über Nacht einer Schönheitsoperation unterziehen, dann würde er auf einmal feststellen, dass seine Leistung erheblich besser bewertet wird, als das noch am Tag vorher der Fall gewesen ist.
Aber Schönlinge sind jetzt ja im Fußballsport eher unbeliebt. Haben Sie eine Idee, wie das kommt?
Ja, das hat damit zu tun, dass man gerade in männlich dominierenden Handlungsfeldern, und dazu zählt der Fußball normativ gesehen immer noch, natürlich verpönt ist, wenn man auf sein Aussehen ganz offensichtlich Wert legt. Und die Spieler, an die wir hier da, glaube ich, beide denken, legen ja auch ganz bewusst und betont Wert auf ihr Aussehen. Und damit machen sie sich halt ein Stück weit zur Zielscheibe von Spott und Hohn einfach auch. Aber weil wen wir untersucht haben, ich hatte ja gerade gesagt, der beste Wert war 3,95 auf einer 7er Skala. Mhm. Der bewegt sich eigentlich so im Normalfeld der Attraktivität und nicht im Bereich der Hyperattraktivität.
Wie ist denn das eigentlich mit der Attraktivität der Mitspieler? Hat diese auch Einfluss auf die Leistung des Einzelnen innerhalb der Mannschaft?
Ja, das ist in der Tat der Fall. Wir sprechen hier von einem sogenannten Frog-Pond-Effekt, so heißt der wissenschaftliche Fachausdruck dafür. Sie kennen es im Deutschen unter dem Ausdruck, unter den Blinden ist der einäugige König. Damit ist gemeint, dass nicht nur die absolute Attraktivität eine Rolle spielt, sondern in unserem Fall eben auch die Attraktivität der Mannschaft. Je heterogener, je uneinheitlicher, also breiter gestreut die Mannschaft zusammengesetzt ist, desto größer ist der Effekt und je höher wiederum die Durchschnittsattraktivität der Gesamtmannschaft ist, desto kleiner ist der Effekt. Es geht einfach darum, wie stark kann sich ein einzelner Spieler im positiven Sinne von der Mannschaft absetzen oder andersrum formuliert, wenn es um das Gegenteil geht, wie stark weicht er negativ von der Mannschaft ab. Im einen Fall wird er umso stärker quasi für sein Aussehen belohnt, im anderen Fall umso stärker bestraft.
Ist denn der FC Bayern vielleicht deswegen deutscher Rekordmeister, weil er im Regelfall dann die hässlichste Mannschaft hat?
Nein, das mit Sicherheit nicht. Das wird eventuell auch eine Rolle spielen, dass wir dort einige der weniger attraktiven Spieler haben. Aber die Attraktivität ist natürlich nur ein kleiner Baustein. Letztendlich werden sie nie in der ersten Bundesliga spielen, wenn sie nicht sportliche Topleistungen im Grundsatz bringen. Aber es hilft eben darüber hinaus auch noch gut auszusehen, um als Fußballspieler dann in der ersten Bundesliga Karriere zu machen, unter Konstanthaltung der objektiven Leistung.
Ja, einen dritten Gesprächsblock habe ich noch gleich nach dem Black Keys, Grown So Ugly, David Bowie, Scary Monsters and Super Creeps sowie Faith No More, Ugly in the Morning.
I got up this morning, put on my shoes, tied my shoes, went to the mirror, thought I combed my hair.
Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM. Ja, nach wie vor verbunden bin ich telefonisch mit Professor Dr. Ulrich Rosa aus Düsseldorf. Und Herr Rosa, Ihre Studie hat ja ergeben, dass, kann man das so zusammenfassen, nochmal hässliche Fußballer allgemein die besseren sind?
Ja, das ist das wesentliche Resultat gewesen.
Würden Sie das eigentlich auch hässlich nennen oder würden Sie eher von unattraktiv sprechen?
Ja, ich würde dann doch den Ausdruck weniger attraktiv oder unattraktiv bevorzugen, aber wenn man es sich in die Alltagssprache übersetzt, dann ist damit hässlich gemeint, das muss man zugeben.
Hat denn das Ergebnis der Studie auch Gültigkeit für den Frauenfußball?
Das ist eine sehr interessante Frage. Grundsätzlich würden wir davon ausgehen, dass die Mechanismen auch im Frauenfußball gelten müssten, beziehungsweise für weibliche Spitzensportler. Wir arbeiten gerade an den Vorbereitungen zu einer vergleichenden Studie, allerdings im Handball.
Mhm. Und Sie haben ja ganz zu Eingang der Sendung gesagt, dass ja die Ausgangsfrage eigentlich war, wie hängen Attraktivität und Leistungsvermögen zusammen? Und das war ja gar nicht so fußballspezifisch, sondern auf den Fußball kamen Sie erst später. Und lassen sich jetzt die Ergebnisse aber dieser Fußballstudie, nenne ich es mal, auch auf andere Berufsgruppen dann übertragen? Oder wie sieht es da aus?
Wir sind sehr sicher, dass sich das generalisieren lässt auch auf andere Berufsgruppen oder dass die Effekte dort möglicherweise sogar noch stärker sind, weil im Fußball ist es am Ende des Spiels immer klar, wer gewonnen, wer verloren hat, wer unentschieden gespielt hat, und man kann eben aufgrund der Empire-Daten relativ objektiv bewerten, wie denn tatsächlich die Leistung eines Spielers war. Im tatsächlichen Berufsleben ist das nicht immer so einfach. Woran wollen Sie zum Beispiel festmachen, ob ein Soziologieprofessor eine gute Arbeit geleistet hat oder ob er eine weniger gute Arbeit geleistet hat? Da gibt es kein objektivierendes Maße ohne weiteres.
Wäre es dann vielleicht nur in Berufen denkbar, in denen sich Leistung in Zahlen messen lässt?
Nein, ich glaube, dass es eher der gegenteilige Effekt ist. Dort, wo die Leistungsmessung immer schwammiger wird, dass da die Effekte sogar noch stärker werden, als wir es jetzt beim Fußball beobachtet haben, weil dort gibt es quasi ein objektives Korrektiv, an dem sich das individuelle Leistungsverhalten am Ende messen lässt. Ist das Spiel gewonnen worden, ist das Spiel nicht gewonnen worden? Ist der Elfmeter ins Tor gegangen oder wurde er gehalten? Das hat man eben im normalen Berufsleben nicht. Und unserer Meinung nach oder unserer Einschätzung nach, das ist nicht nur unsere Meinung, öffnet das eben solchen Verzerrungen, wie wir sie festgestellt haben, noch mehr Tür und Tor.
Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie beschäftigen sich jetzt mit Handball oder beziehungsweise genauer gesagt mit dem Handball der Frauen. Und an welchem Projekt arbeiten Sie denn sonst noch und was sind Ihre künftigen Untersuchungen?
Also wir versuchen in der Tat, das Untersuchungsfeld noch auf klassische Berufszweige auszudehnen, teilweise dann auch mit experimentellen Studien. Und was wir jetzt gerade abgeschlossen haben, war eine Studie zum Wahlverhalten, genauer gesagt zu der Frage, ob sich die physische Attraktivität von Politikern auf ihren Wahlerfolg auswirkt. Wir haben das untersucht an den nordrhein-westfälischen Oberbürgermeisterwahlen, die das jetzt gerade abgehalten worden sind.
Liegen da schon Ergebnisse vor?
Ja, es ist in der Tat auch dort so, dass die schönen bis zu einem gewissen Grad die erfolgreicheren Kandidaten, sprich die Wahlgewinner sind.
Das heißt, die Bürgermeister bestätigen die Fußballer?
Genau das.
Herr Rosa, sind Sie selbst eigentlich auch Fußballfan?
Ich bin zumindest nicht abgeneigt, mir richtig gute und spannende Spiele anzugucken. Ich bin jetzt kein überzeugter Fan einer Mannschaft.
Und wenn Sie selbst so ein Spiel anschauen, können Sie das überhaupt noch ohne ein besonderes Augenmerk auf das Aussehen der Spieler zu legen?
Es ist nicht mehr ganz so einfach, das stimmt, das screent man automatisch mit, aber wenn es eine fesselnde Partie ist, dann blendet man das ganz schnell auch wieder aus.
Herr Rosa, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für mich heute Abend. Das war sehr interessant.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihren weiteren Studien.
Die werden wir bestimmt haben. Vielen Dank.
Und schicke Ihnen liebe Grüße nach Düsseldorf.
Die schicke ich zurück. Herzlichen Dank.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Die Welt wäre schöner ohne dich. Die Welt wäre schöner ohne mich. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Und fertig ist das Mondgesicht.
Saarschutz und die Welt wäre schöner. Das war der fußballkulturelle Auftakt ins neue Jahr auf FreeFM. Gut, hässlich, besser hieß es in der vergangenen Stunde. Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik. Zu Gast war der Soziologe Professor Dr. Ulrich Rosa von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Durch die Sendung führte Andreas Kullig. Und wer noch mehr Herrengedecken möchte, der bekommt das ganz leicht im Netz, nämlich unter www.freefm.de und herrengedeck.blogspot.de. Dort findet sich alles rund um diese nette kleine Sendung, sowie fast alle bisherigen Ausgaben zum Nachhören. Ebenso ist das Herrengedeck natürlich bei Facebook im Kader. Ja, und ich bedanke mich für euer Interesse am heutigen Abend und verabschiede mich bis in 14 Tagen, und zwar mit Tobias Biedert und dem Song Schön, danach Joachim Witt, Kosmetik, Ich bin das Glück dieser Erde, und Markus, Schön sind wir sowieso. Ade.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kullig.
Andreas Kullig.
Andreas Kullig. Andreas Kullig.
Mit Andreas Kullig.
Herrengedeck auf Radio FreeFM.